Bestimmte Redewendungen oder Zitate lösen bei uns bestimmte Reaktionen aus. Immer noch Batterie wechseln, ich habe sie gewechselt, da bin ich alle erledigt. Jetzt hat er gerade Verarbeitungszeit wegen dem Abendmahl. Bestimmte Redewendungen, Zitate lösen bei uns Reaktionen aus oder vielleicht im Kopfkino Erinnerungen, vielleicht auch Aversionen. Ich mache ein paar Beispiele. Achtet einmal auf das, was euch in den Sinn kommt oder was für Gefühle das kommt. Freude herrscht. An was denkt ihr? Mag jemand etwas sagen? Ogi, hä? Genau. Weiss noch jemand, in welchem Zusammenhang, dass er es gesagt hat? Okay. Merci vielmals. Das nächste Beispiel. Bleiben Sie zu Hause. Wieder ein Bundesrat, hä? Genau. Ich frage jetzt nicht nach dem Gefühl. Ein anderes, vielleicht ein bisschen weniger bekannt, wir schaffen das. Angela Merkel, genau, bei der letzten Flüchtlingswelle. Eins, das noch ein bisschen weiter weg ist, ist Amerika First. Ein blonder, junger Präsident. Genau. Also wir merken, wenn wir gewisse Sachen hören, läuft bei uns ein Film ab. Es sind Erinnerungen da, die müssen nicht per se schlecht oder gut sein. Aber wenn wir Sachen hören, dann passiert etwas mit uns. Das merken wir ja manchmal auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da sagt man etwas, das andere versteht etwas ganz anders. Und manchmal passiert das auch mit Begebenheit aus der Bibel. Dass sobald wir eine Geschichte hören, oder Geschichte nicht im Sinne von einer erfundenen Geschichte, aber eine Begebenheit hören, dass bei uns eine Erinnerung kommt, vielleicht an die Sonntagsschule, vielleicht etwas, was uns aufregt oder anregt. Und ich frage mich manchmal, sind es die richtigen Filme, die dann ablaufen? Oder ich merke manchmal bei mir, bei gewissen Bibeltexten, die ich kenne, dass ich denke, ja, ich kenne sie. Und dann hänge ich irgendwo bei einem Vorhang, wo ich ganz gut so gehe. Ich merke, merci den Frauen, die es noch gerichtet haben vor dem Gottesdienst, wo ich merke, es geht etwas ab. Und ich frage mich manchmal, ist die richtige Reaktion? Oder ich sehne mich manchmal, dass ich nicht einfach reagiere, ja, ich kenne es. Sondern, dass ich immer wieder bereit bin zum Herren hören. Ich lade euch ein, um mal darauf achten, was geht euch durch den Kopf, durch das Herz, wenn wir jetzt auf den Bibeltext hören, wo ich mit euch heute darüber nachdenke, heute aus Apostelgeschichte. Was weckt sie in euch? Achtet mal auf eure Herzensreaktion, eure Bilder, vielleicht eure Sehnsucht, das, was ihr am deutlichsten hört, nebst dem, was auf den Ohren ist. Daniela liest uns Apostelgeschichte, Kapitel 4, 32, folgende.
Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas. Denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die verteilten es an die Bedürftigen. Zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln.
Euch in den Köpfen durchgegangen ist. Ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren habe ich über den Text predigt und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du, das ist doch, also es ist nicht wörtlich gewesen, aber mehr so, das ist doch so illusorisch, das kann man heute ja gar nicht mehr. Das ist ein Film, der sein kann. Welche Reaktion, welche Empfindungen löst der Bibeltext bei euch aus? Vielleicht ist es Sehnsucht. Oh, wenn es nur so wäre. Vielleicht auch Skepsis. Das tönt so schön, das ist wie ein Märchen, aber dort kommen wir sicher nicht mehr her. Fast schön, zu harmonisch, zu schön zum Wahrsein. Es wäre schön, wenn unsere Gemeinde da nur ein Bruchteil von dem würde abbekommen. Vielleicht hörst du aber auch den inneren Druck. Wenn wir uns noch ein bisschen mehr Mühe geben, dann wäre es vielleicht auch bei uns möglich. Noch ein bisschen mehr investieren, noch ein bisschen mehr sich Mühe geben, dann ging es vielleicht. Wenn ich mich selber noch ein bisschen mehr disziplinieren würde oder den anderen noch ein bisschen mehr würde, dann ging es schon. In den Tagen nach Pfingsten ist die Gemeinde gewachsen aus einer kleinen Jüngerschar von den Jesus-Nachfolger ist eine grössere Gemeinde geworden. Immer mehr Menschen haben sich dieser Gemeinde angeschlossen. Und ich habe so bei mir gemerkt, dass ich dachte, es wäre ja auch schön, wenn hier ein paar Leute sich anschliessen würden. An allen Ecken und Kanten in Jerusalem hört man es, dass Jesus so verstanden ist und dass er lebt und dass man darum umkehren soll und sich taufen lassen. Die Leute kommen tatsächlich, kehren um und lassen sich taufen. Nur schon das weckt bei mir Sehnsucht. Ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende die Situation nicht mehr vergessen, vor vielen Jahren, bei den Thais in der Brunmatt. Da ist eines Tages, es war auch nicht immer so gewesen, aber eines Tages ist eine Frau in die Stege raufgekommen, fast ein bisschen zu Obergemach in der Brunmatt, wo der Teilhauskreis war und ist die Stege aufgekommen und hat gesagt, ich komme mich heute bekehren. Jesus hat mir gesagt, ich soll da herkommen. Das war für mich ganz ein besonderer Moment, ganz erfreulich. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, da hat sich eine Trauer breit gemacht, weil ich dachte, wieso nur bei den Thais, wieso nicht bei uns Schweizer? In Jerusalem, wo vor ein paar Tagen noch Trauer war und am Kreuz, war jetzt Hoffnung. Wo sich jedes um sich selber drüllt hat und versteckt hat, ist jetzt selbstlose Freundlichkeit gewesen. Wer nur sich selber bedient hat, hat plötzlich angefangen, anderen zu dienen. Es war eine Art Flitterwoche der Gemeinde gewesen. Das hat Folgen. In dieser neuen Gemeinde, die Christen, die dazukommen, geben das Geld aus mit vollen Händen. Aber nicht für sich selber, sondern für die Sache von Jesus. Sie geben das Geld aus, nicht zuerst für den privaten Luxus, ihr Auto, das Sportbötchen, die Angelausrüstung und so weiter, sondern für die Gemeinde. Als ob ihr kleines Vermögen oder ihr geerbtes Grundstück nicht mehr wichtig wäre, wo sie es einfach so könnt verkaufen oder der Gemeinde zur Verfügung stellen. Bei der Schriftlesung habe ich für mich innerlich ein bisschen lachen. Der Kerl oder der Mann, der das Grundstück verkauft hat, wo wir gelesen haben, der heisst Barnabas. Und in der Hoffnung für alle, die Daniela gelesen hat, hat man probiert, den Namen zu übersetzen, die Namensbedeutung. Ich weiß nicht, ob ihr es geachtet habt. Barnabas heisst der Tröster. Das ist die Übersetzung von der Namensbedeutung. Und habe für mich ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ist seine Aufgabe gewesen, die erste Gemeinde über die Finanznot hinweg zu trösten mit dem, was er gibt. Er kommt und gibt das Geld den Leiter ab, legt es ihnen zu Füßen. Alles, was sie haben, geben sie, als wäre es ihnen das grösste Vergnügen. Es passieren grossartige Sachen in Jerusalem. Und warum habe ich so einen Reflex bei mir, wo ich es irgendwie bedauere, wenn ich die Ziele lese? Ein Reflex, wo ich denke, das ist so aus einem Märchenbuch fast. Oder als Druckmittel. Der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, schreibt, sie sind ein Herz und eine Seele gewesen. Die Redewendung, ein Herz, eine Seele, ist für uns auch Synonym für ein ungetrübtes Miteinander. Ein Herz, eine Seele. Und das erst noch von verschiedenen Menschen. Und ich habe mich gefragt, sind wir Christen bekannt für unsere Einigkeit und Herzlichkeit? Die Sehnsucht kenne ich. Aber deckt sie sich mit meinem Idealbild? Mit der Wirklichkeit? Und was macht es mit mir, wenn man aus mir erwartet, vielleicht manchmal ein bisschen dahinter zurückbleibt? Wo herrscht die krasse Grosszügigkeit, wo verliert mein Geld so an Wert, dass ich lieber die Not der anderen lindere, als bei mir zu sparen? Bin ich so? Wo fällt die christliche Gemeinde auf durch einen grosszügigen Lebenswandel, ja, radikal oder fundamental, als Fundamentalisten? Dass es Stadtgespräch wird. Ich tue mich enthalten wegen Ostermundig und Stadt, gell? Aber Stadtgespräch darf man noch sagen von der Kanzel, gell? Ist es Stadtgespräch? Dass Menschen in die Gemeinde kommen und schauen, wie machen es denn die so grosszügig und wie leben sie es denn als ein Herz und eine Seele? Die freie und willige, die freiwillige Liebe zu dem Jesus und zu den anderen Menschen. Wir können das, was der Lukas schreibt, einfach degradieren als zu schön, um wahr zu sein. Lukas, nicht der Versuch, aber vergiss es. Oder wir können uns die Geschichte zu Herzen nehmen und uns noch ein bisschen mehr anstrengen, noch ein bisschen mehr spenden und irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr auf den Felgen laufen und sagen, wir bringen es doch nicht her. Aber was der Lukas schreibt, ist weder Märchen, noch ist es Appell und Druckmittel. Wer nur ein Märchen sieht, macht den gleichen Fehler wie der, der sich mehr anstrengen will. Wir machen nämlich die Rechnung ohne den Wirt. Die Begebenheit ist nicht der erste Teil dieser Geschichte der neuen Gemeinde in Jerusalem, sondern es ist der zweite Teil, wo der Lukas erzählt. Der erste Teil, da wo es verändert, hängt nämlich an dem, was am Pfingsten geschehen ist. Am Kommen mit dem Heiligen Geist, am Wirken vom Heiligen Geist. Es hängt alles an seinem Kommen und am Wirken vom Heiligen Geist. Der Geist von Gott macht plötzlich Jesus so gross und wichtig. Und der Geist von Gott lässt uns schmerzhaft erkennen, wie wir ohne Gott in dieser Welt umeinander treiben, wie ein Holzstück auf der Aare. Ohne Orientierung, ohne Ziel. Gottes Geist lässt uns sehen, wer Jesus ist. Dem Gott, wo alles zu Füßen gelegt ist. Und er zeigt uns auch, dass dort, wo wir mal mit Jesus angefangen haben, unser altes Leben vorbei ist und ein neues angefangen hat. Unsere Armut ist besiegt, weil wir zu Gott gehören. Wir sind mit der ganzen Ewigkeit beschenkt. Sind wir uns das bewusst? Wir sind mit der ganzen Ewigkeit in der Herrlichkeit von Gott beschenkt. Es ist übrigens nicht ein Darlehen, wo wir etwas zurückgeben müssen. Es ist geschenkt. Errungen am Kreuz von Golgatha. Jesus adelt uns, sodass wir dürfen an seinem Tisch sein, hier als Vorgeschmack auf das grosse Festessen bei Jesus in seinem Reich. Bei dem grossen Fest, wenn Jesus wird kommen. Er sorgt für uns. Und dann kann es passieren, dass aus einem unmündigen Verhältnis, ich sage dem mal so, aus einem unmündigen Verhältnis zu unserem Geld und Gut eine Freiheit wächst, die nicht einfach aus uns rauskommt. Dass aus Kind, wo sich ängstlich an Vergänglichem klammert, geistliche Verwalter werden, wo mündig den Wert für etwas einschätzen und verantwortlich einsetzen, wo die Sorge um uns selber kann weichen und Grosszügigkeit sich breit macht. Ich merke immer wieder, wo Gottes Reichtum mir vor den Augen ist, fällt mir Grosszügigkeit ringer. Weil ich weiß ja, alles bekomme und ich darf etwas weitergeben. Gottes Geist macht die Menschen frei, dass du Pfingsten ist der Schlüssel von dieser neuen Geschichte. Gottes Wirken in unserem Herz ist der Schlüssel. Und jetzt das Gebet immer wieder, Heiliger Geist, erneuere du mich, das soll und will mein Gebet sein. Wir haben auch schon gehört als Lied. Wir können und sollen die Apostelgeschichte nicht einfach auf die Seite tun, als ein Märchen von früher, oder so tun, wie wenn wir es einfach könnten, noch ein bisschen mehr auspressen, gell? Bei den Zitronen geht das, noch ein bisschen mehr pressen und dann kommt noch ein bisschen mehr raus. Das geht nicht bei uns. Aber der Lukas erzählt, wie der Apostel die Nachricht von Jesus verkündigt, mutig, klar, einladend, herausfordernd und unter dem Einfluss vom Evangelium verändert sich's. Jetzt leben wir ja nicht mehr im gleichen Jahrhundert wie die Christen dort und wir können wirklich nicht einfach zurück. Unsere Situation ist auch nicht mehr die gleiche wie damals. Aber wie könnte es aussehen, wenn Gottes Geist uns erneuert? Ich weiss, wir haben heute nicht Pfingsten. Aber ich tue gleich darüber predigen. Ich glaube, als Erstes, es geht immer noch ums Materielle, ums Geld. Übrigens, ich tue nicht darüber predigen wegen einem Mangel. Sonst dürfte ich hier nie über das Geld predigen, wenn ich müsste warten, bis der Mangel weg ist. Ich tue nicht predigen über Finanzen, weil ich einen Auftrag bekommen habe, sondern weil es ein Teil ist, einfach von dieser Reihe Mündigschrist zu sein. Aber wie könnte es aussehen, die Veränderung? Einerseits denke ich, geht es immer noch um Finanzen. Um den Mangel von der einen und der Überfluss von der anderen. Wo würde man merken, dass sich etwas verändert in der Gemeinde von Jesus? So, ich rede nicht nur für unsere Gemeinde, sondern über uns. Ich habe etwas gelesen und das hat mich bewegt. Es hat jemand gesagt, das Gehen von uns Christen soll aktiv und absichtsvoll sein. Es hat jemand gesagt, wer Geld gibt, nur weil er ein schlechtes Gewissen hat oder weil eine fromme Bewegung uns dazu drängt, dann passiert das oft passiv und sehr spontan. Und Klammer auf, ich glaube, Gott rührt mich auch immer wieder spontan an. Und es ist gut, wenn ich Antwort gebe auf einen Impuls, den er mir gibt. Aber passiv in dem Sinn, dass der Impuls nicht von uns kommt und spontan in dem Sinn, dass es nicht durchdacht oder nicht geplant ist. Aber wir sollen uns investieren, weil wir wissen, dass gut für uns gesorgt wird. Dann passiert das aktiv und mit einer bestimmten Absicht. Mit einem bestimmten Plan. Und wir sollen nicht einfach planlos, auch was unsere Finanzen betrifft, unterwegs sein. Wir sollen Geld auf die Seite legen und auch künftige Ausgaben planen. Aber dann haben wir auch das Budget für Gottes Reich im Blick. Und ihr merkt, dort ist immer wieder eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie viel Post das ihr überkommt mit Einzahlungsscheinen. Und ich merke immer wieder, die Not ist so gross und ich merke, die Not alleine kann mir nicht eine Antwort geben, sondern immer wieder die Frage, was ist Gottes Absicht? Was ist mein Auftrag? Vielleicht auch, wo ist meine Konzentration auf bestimmte Sachen? Und für mich immer wieder, ich will nicht einfach nur Spender sein, wo sein Gewissen beruhigt, sondern ich möchte es tun als Investor. Das ist der einzige Ort übrigens, wo ich Investor bin. Als Investor für etwas, für ein zukunftssicheres Projekt, für etwas mit Ewigkeitswert. Ein Spender, hat jemand gesagt, gibt, damit sein Gewissen ruhig ist. Der Investor gibt, weil er das, was ihm so wichtig ist, mit aller Kraft will voranbringen. Haben wir es auch schon so gesehen? Finanzen als Ressource, wo Gott uns losschickt und sagt, folg mir nach. Gottes Geist verändert uns und rührt uns dort immer wieder an. Gut, manchmal gibt es so den alten Adam, der sich wehrt, obwohl er eigentlich gestorben ist. Im Fußball gibt es eine rote Karte, ich habe keine da. Manchmal ist es auch gut, wenn man dem alten Adam wieder mal die rote Karte zeigt und sagt, log, du bist gestorben, du hast nichts zu melden. Ich lebe von Christus her und zu Christus her. Es gibt noch einen weiteren Mangel, und jetzt vielleicht können wir ein bisschen aufschnaufen, vielleicht auch nicht, wo es heute viele Menschen einen Mangel haben. Es ist nicht unbedingt der Mangel an Geld und Gut, das gibt es. Übrigens, jeden Montag ist eine der katholischen Kirche das Tischlein deck dich. Und man sieht, wie der Mangel zunimmt. Aber es gibt noch einen weiteren Mangel, der über Essen, Geld, Nahrung, Kleider, Unterkunft rausgeht. Weil ein Mangel könnte heute noch gross sein. Ich glaube, eins ist Einsamkeit. Eine erlittene, erduldete Einsamkeit von ganz vielen Menschen. Und ich glaube, dass die Covid-Situation das Ganze noch verstärkt hat. Ich weiß, die Covid-Zeit die ist für uns schon lange hinter uns, aber ich habe manchmal den Eindruck, in Bezug auf Beziehungen hängt dort wie noch etwas an. Dort ist manchmal so ein Raster von der Handbremse noch nicht ganz dünn. Ich habe den Eindruck, dort, wo wir uns mal haben müssen, ganz zurückziehen, eben bleiben Sie zu Hause, ich habe es zitiert. Haben wir wie heute manchmal noch ein bisschen Hemmungen oder haben uns vielleicht da oder dort wie noch nicht ganz aufgemacht, wieder den ganzen Weg zueinander zu finden oder ganz Gemeinschaft zu haben. Vielleicht ist es ein falscher Eindruck von mir. Aber ich habe wie den Eindruck, wir sind nicht mehr am gleichen Ort eingestiegen, wie wo wir waren vor der Pandemie. Gemeinschaft ist eine Mangelressource in unserer Zeit. Es gibt Menschen, die gehen auf die Post, dass sie dort am Schalter mit einem Menschen anderthalb Minuten reden können. Es gibt Menschen, die gehen zum Coiffeur wegen der Haare, es gibt Menschen, die gehen zum Coiffeur zum Reden. Es gibt Menschen, die gehen zum Doktor, weil sie krank sind am Körper, sottig, weil es fast die einzige Berührung und Zuwendung ist, die sie noch haben. Das beelendet mich. Und es geht durch alle Gesellschafts- und Altersschichten durch, von jung bis alt. Und auch in christlichen Gemeinden und Kirchen kann man dabei sein und doch einsam sein. Weil man vielleicht nicht zum angesagtesten Freundeskreis gehört. Weil man vielleicht nicht so auffällt oder so wichtig scheint. Weil man vielleicht still gilt oder schwierig gilt. Vielleicht unattraktiv scheint oder übersehen wird. Und dann ist gemeint plötzlich nur noch 60% oder 40% ein Herz und eine Seele. Dann fehlt etwas. Dann ist noch ein halbes Herz und eine halbe Seele. Ich glaube, wir müssen uns nicht lange überlegen, was Gottes Geist dort in uns könnte und will verändern. Weil die Türe, dass er auftut. Ich habe so Freude, dass die Türe offen ist, jetzt, wo es so warm ist. Und so eine offene Türe wird auch der Heilige Geist bei uns immer wieder anstoßen, dass sie offen ist für andere, dass wir sehen, zu wem dass wir gesendet sind. Und wer das Jesus vielleicht vom Rand so in die Mitte stellt. Das hat Jesus ganz viel gemacht. Ich bin nicht durch alle Böden Fan von diesen Jesus-Filmen. Ich schaue überhaupt nicht so gerne Filme. Aber wenn mir etwas auffällt, ist, wie Jesus immer wieder Menschen vom Rand wirklich in die Mitte gestellt hat. Und alle anderen sind rundherum gestanden. Jesus will Menschen vom Rand in die Mitte stellen, dass sie ganz nah bei ihm sind. Nicht, damit wir auf sie runterschauen. Nicht, dass wir mit den Fingern auf sie zeigen. Sondern dass sie ganz nah bei dem Jesus sind. Bei den Füßen von Jesus zum Beispiel. Niemand soll Mangel leiden. Meine Ressourcen, unsere Ressourcen, die kann Zeit sein. Gespräche, Zuhören, praktische Hilfe, Zuwendung, Geduld. Das gehört nicht nur meinen Freunden und meinen Freundinnen, sonst gehört denen Menschen, die Jesus in die Mitte stellen. Und ich glaube, dass denen etwas sich verändert, von Gottes Geist gewirkt. Dass wir vielleicht nicht so merken, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Aber dass Menschen um uns einen Unterschied merken. Jesus hat es einmal so gesagt, damit die Welt erkennt, wer Christus ist. Sollen wir eins sein, werden und bleiben. Das können wir nicht selber, aber das möchte Gottes Geist in uns wecken. Ich bete. Jesus Christus, der Text fordert mich raus. Und ich danke dir trotzdem, dass er da steht. Ich danke dir, dass du uns so wertschätzt, dass du sagst, ich will mit dir, ich will mit euch mein Reich bauen. Und hilf, dass wir für uns hören. Jesus, dass das, was du willst, dass wir weitergeben sollen, dass das weitergeht. Ganz nach dort, wo du uns hergestellt hast, vielleicht auch global. Die Mission oder Linderung von Armut, von Nöten. Jesus, die Not ist so gross und ich kann nicht einfach auf die Not hören, das überfordert mich. Ich möchte auf dich hören. Und ich möchte mit deiner Hilfe immer wieder erkennen, was dran ist. Von dir her Liebe weiterzugeben, handfest auch über das Portemonnaie, über die Zeit, wo ich in der Agenda notiere, im Kalender sichtbar wird. Danke dir für deinen Geist, dass du uns immer wieder leitest, im ganz Spontanen und im Planten. Danke, dass du uns hilfst bei dem, wo du möchtest. Amen.